Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Bin aufgeregt heute, habe jemanden am Start, der quasi, ja, auch in der Recruiting-Welt sein Geld verdient, zumindest entfernt betrachtet. Es ist nämlich Carlos Frischmuth. Der ist Managing Director bei Hays. Kennen viele von euch, die meisten wahrscheinlich. Hays Recruiting Experts Worldwide. Ja, und wir wollten heute mal sprechen. Ich freue mich sehr, Carlos, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Gero, für die Einladung.
Erstmal muss ich ja vorweg schieben, ich war ganz begeistert von eurem New Work Report, den Hays ja rausgegeben hat. Ich glaube, zusammen mit dem Institut für Beschäftigung. Das fand ich total gut. Ganz genau. Ne? Und hatte ich auch eine Podcast-Folge dazu. Ganz cooles Ding. Wie auch ja jedes Jahr eigentlich ein spannender HR-Report von euch rauskommt. Darfst du schon verraten, was nächstes Jahr das Thema sein wird oder steht das noch gar nicht fest?
Ja, daran wird noch gearbeitet, aber in der Tat kommt es jedes Jahr raus, läuft immer unter dem Titel HR-Report und hat dann immer ein Schwerpunktthema. Übrigens sicherlich auch, eigentlich fast alle über die Jahre hinweg beschäftigen sich natürlich mit Themen rund um Rekrutierung, Führung, Veränderung der Arbeitswelt. Und ich glaube, wir werden sicherlich heute das ein oder andere Thema ganz gewiss davon auch streifen. Und in der aktuellen Folge, sozusagen dieses Jahr, war es das Thema New Work.
Du bist ja in diesem ganzen Themengebiet auch schon wirklich viele, viele Jahre am Start. Bist schon seit, kann man das sagen?
Ende der 90er.
Wenn man Askena dazu zählt, dann ja, waren wir 20 Jahre schon bei Hays, ne?
Das ist so, ja. Das ist schon eine lange Zeit. Aber ich sage auch immer, es ist nicht immer ein Unternehmen gewesen sozusagen oder ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberidentität, sondern die hat sich auch ständig verändert. Das hat mir den Vorteil gegeben, dass ich nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln musste, sondern der Arbeitgeber sich so stark verändert hat und immer noch in Veränderung ist, immer in positiver Veränderung, dass ich hier weiter wirken konnte. Und viele spannende Themen bis heute kennenlernen konnte.
Ja, das hört sich gut an und ist ja auch wenig verwunderlich, wenn man jetzt schaut, wie diese ganze Branche sich verändert hat, getrieben durch Demografieentwicklung, durch Digitalisierung, dann ist ja auch kein Ende in Sicht dieses dynamischen Prozesses und ja, dementsprechend entsteht keine Langeweile. Was sind denn eigentlich gerade so die größten Herausforderungen für euch selbst, für Hays? Ich meine, ihr helft anderen Unternehmen ja, Personal zu finden. Aber ich stelle mir vor, dass dieser Markt, obwohl generell ja die Situation zumindest in Deutschland ganz gut ist, auch trotz oder vielleicht sogar teilweise wegen Corona sich gut entwickelt hat. Das aktuelle Arbeitsmarktbarometer vom Institut für vom IAB meine ich jetzt.
Vom IAB, ja.
Die Abkürzung Institut für Arbeitsmarktforschung, genau, das ist es. Ist super positiv, so positiv wie schon seit vielen Monaten nicht mehr, stehen alle Indikatoren auf sehr gut. Das merkt ihr wahrscheinlich selber und das ist einerseits gut und andererseits aber auch herausfordernd für euch selbst, nehme ich mal an, oder?
Dem ist so, Gero. Also wenn du nach den Top-Themen fragst, wir verstehen uns ja auch als Arbeitsmarktbegleiter, als Organisation, die sich den Arbeitsmarkt mitgestaltet, begleitet, unsere Kundenunternehmen und auch die Kandidaten begleitet in unterschiedlichster Form, unterschiedlichsten Geschäftsfeldern. Und in der Tat ist diese Veränderung, die ständig stattfindet, zu schauen, wo verändern sich Kandidatenströme. Welche Skillfelder, also welche Kompetenzfelder werden benötigt? Das, was wir sozusagen heute begrifflich angelsächsisch unter diesem Skillshift-Effekt bezeichnen. Der eine oder andere kennt vielleicht diese Osborne-Frey-Studie, die sicherlich ein bisschen überzogen hat. Gibt es weitere Studien hier, auch in Deutschland vom ZDW in Mannheim-Institut, dass da eine starke Bewegung auf diesen Kompetenzfeldern ist. Wir müssen diese Kompetenzfelder der Zukunft frühzeitig identifizieren, damit wir da auch die Kandidaten kennenlernen und die Kundenanfragen begleiten können. Eine Anfrage beispielsweise für Scrum-Experten, die gab es sicherlich nicht vor 20 Jahren, als ich in dem Job ungefähr angefangen habe. Und heute sind das bekannte Kompetenzen, die muss man kennen, da muss man die Kandidaten kennen, idealerweise bevor der Kunde anfragt, das Kundenunternehmen anfragt. Und das sind dann diese Veränderungen sind sicherlich auch für uns herausfordernd. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir selbst eine Organisation sind. Wir sind Ausbildungsorganisation. Wir nehmen viele junge Mitarbeiter an Bord, ob Auszubildende oder auch sozusagen Newbies die von den Universitäten zu uns kommen oder auch einen Quereinstieg machen und bilden die aus. Und auch da müssen wir präsent sein als Marke. Gerade in den letzten natürlich jetzt 12, 18 Monaten, da gab es wenig Absolventenmessen, wo man sich präsentieren konnte. Und ähnliches wie so einen deutschen Absolventenkongress in Köln, da waren wir immer sehr präsent. Also müssen wir auch neue Wege finden und auch wir müssen unsere Arbeitgeber-Story, für was wir als Arbeitgeber stehen, natürlich auch immer wieder in den Markt präsent machen und an Themen arbeiten wie guter Führungsarbeit, guter Kommunikation, transparente Kommunikation und einer guten Unternehmenskultur. Und das sind natürlich Challenges, da sind wir definitiv nicht allein. Da arbeiten wir sehr intensiv daran, um auch zukunftsfähig zu sein für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Kundenunternehmen und die Kandidaten. Und der Arbeitsmarkt ist massiv in Bewegung. Also die nächsten 10, 15 Jahre wird es da sehr, sehr viel Changes geben und wir versuchen, diese zu antizipieren und auch die einfach dann zur Stelle zu sein, wenn wir gebraucht werden.
Spannendes Feld. Ich bewege mich ja mit meinem Hauptbrötchengeber neben Saatkorn, nämlich Territory Imres, in ähnlichen Gefilden und erlebe halt auch selbst, dass das, was uns ernährt, nämlich der Fachkräftemangel, gleichzeitig so langsam auch zu unserer eigenen größten Herausforderung wird. Ich nehme an, du hast es ja gerade schon angedeutet, das ist bei euch auch so. Jetzt hören ja viele diesen Podcast, die im HR-Umfeld tätig sind und ja, sozusagen, wenn jetzt die eine oder der andere anfängt nachzudenken, ja, Hayes, wäre das nicht mal was für mich? Was muss man denn mitbringen, wenn man bei euch einsteigen will?
Also ich sage immer, wir sind wie ein Basisteam, wie ein Rennstall, der im Grunde Leute aufnimmt, die einfach Lust haben, was zu bewegen und interessiert sind am Menschen. Ja, denn unser Produkt, unser Service ist der Mensch, der Dienst am Menschen, Menschen in Arbeit zu begleiten und natürlich Kundenunternehmen, die im Grunde selbst es nicht schaffen, ausreichend Kandidaten zu finden in dieser dynamischen Arbeitswelt, eben auch dann wiederum einen Überblick zu haben, wo gibt es denn eventuell Kandidaten, es können Freelancer sein, es können Leute in Arbeitnehmerlassung sein oder in Festanstellung. Und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, müssen einfach Spaß haben am Menschen. Ich will jetzt nicht pathetisch werden, oder vielleicht sollte es doch, zu sagen, die müssen vielleicht Menschen lieben, aber Spaß haben mit Menschen, sich auszutauschen, sie kennenzulernen und quasi in diese Matching-Welt, wie wir sie beschreiben, reinzugehen. Und da ist mir die Bereitschaft oder uns die Bereitschaft, in diese Welt reinzugehen, viel wichtiger als irgendwelche Kompetenz. Natürlich muss man idealerweise Spaß haben an Kommunikation, aber ganz viele Kompetenzen vermitteln wir auch. Deswegen habe ich eben auch den Begriff Ausbildungsorganisation verwendet, Gero, weil ich der Meinung bin, immer wichtiger wird es, wenn jüngere Menschen auch nach dem Studium, ich bin erst irgendwie jenseits der 25 in die Arbeitswelt gekommen. Heute sehen wir Fertigstudierte mit 22 Jahren oder sogar 21 Jahren. Und da haben wir das Verständnis, dass wir diese jungen Mitarbeitenden auch begleiten in die Arbeitswelt hinein, sie ausbilden, Kompetenzen vermitteln. Und insofern ist unsere Anforderung gar nicht so hoch. Es müssen auch nicht immer Studierte sein, aber zu sagen, Spaß am Menschen, Spaß an diesem im Austausch zu sein, im Kommunikationsjob zu sein, natürlich auch Kunden ansprechen zu wollen, sich das zuzutrauen oder eher auf der Kandidatenseite unterwegs zu sein oder in Projekten für unsere Kunden vielleicht aktiv zu sein. Und da ist uns die Basisbereitschaft und diese ein offenes Wesen viel, viel wichtiger als irgendwelche harten Kompetenzen, weil wir einfach hier ein sehr, sehr hohes Trainingsangebot machen, ein Ausbildungsangebot machen. Unsere Führungskräfte verstehen sich idealerweise immer als Mentoren oder auch Coaches. Und das ist, glaube ich, unser unique selling point auch an den potenziellen Bewerber zu sagen, wir begleiten dich in die Arbeitswelt, wir machen dich fit. Und natürlich für die, die schon reif sind, die kriegen einen leistungsfähigen Arbeitgeber, der ständig versucht, sich zu verbessern und idealerweise jeden Mitarbeiter auch erfolgreich machen kann. Das ist unser Anspruch oder erfolgreich machen wird. Und ihn ausstattet mit den Kompetenzen oder auch den Technologien, dass er den Job erfolgreich machen kann. Und da wollen wir auch im Wettbewerb in diesem Personaldienstleistungsmarkt weiterführend bleiben. Und ja, dafür müssen wir uns anstrengen.
Ich finde ja Hays so als Organisation schon spannend. Also ihr seid in Deutschland ja extrem weit verbreitet, über 30 Niederlassungen. Aber ja, insgesamt ist Hays ja man kann glaube ich sagen, globaler Player, ne?
Oder? Ja, das Unternehmen geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Irgendwann mal als Logistikunternehmen begonnen. Wenn man in London ist, der wird irgendwo an der Themse die Hays Galleries finden. Das ist sozusagen das alte Lagerhaus, aus dem irgendwann mal diese Firma entstanden ist. Und in den 60er Jahren ging es dann in die Personaldienstleistungsbranche über. Nachdem Kunden immer wieder gefragt haben, haben sie natürlich auch das richtige Personal und nicht nur irgendwie eventuell ein Transportvehikel. Und dann hat sozusagen eine Ausbreitung über den ganzen Planeten begonnen, sodass wir heute in Märkten wie China unterwegs sind, natürlich in Japan, aber auch in Chile, in den USA seit einigen Jahren erfolgreich. Gar nicht so einfach, ne, wenn man als europäisches Unternehmen in so heiß umkämpfte Märkte eintritt. Und in Australien sind wir ein Player. Und deswegen sage ich immer zu unseren Mitarbeitern, wer bei Hays, wer die Welt kennenlernen will, der kann bei Hays beginnen, der muss nicht die Firma wechseln. Mit uns kann man sozusagen die Welt kennenlernen als Arbeitnehmer und viele machen das auch. Und das ist eine spannende Option einfach als internationaler Player und immer natürlich in diesen tendenziell eher höher qualifizierten Skillbereichen, was so als White Collar bezeichnet wird. Und das ist sozusagen das Umfeld, in dem wir uns bewegen und natürlich auch weltweit enorme Bewegungen sehen, enorme Challenges sehen in den Arbeitsmärkten rund um den Globus. Insofern, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Optionen auch für Menschen, die in diese Branche wollen und bisher sich vielleicht noch nicht getraut haben. Also definitiv hier das Versprechen, jeder, der sich auch auf dem Podcast hier hört und auch Interesse gewinnt, sich mal zu unterhalten, kann uns natürlich gerne ansprechen.
Ja, cool. Ich werde auf jeden Fall mal, damit man, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen akustisch Blut geleckt hat, mehr wissen will, ich verlinke mal die Hays-Seite zu euren Zahlen, Daten und Fakten. Das ist schon ganz schön eindrucksvoll, wie groß diese Organisation ist und welche Power sie auch umsatztechnisch an den Start bringt. Also wirklich eindrucksvoll. Gut, aber das nur am Rande. Du sprachst eben schon über Kompetenzveränderungen am Markt. Ich hatte kürzlich mit dem Sebastian Detmers von StepStone gesprochen, der auch sagte, so ähnlich wie du eben, die nächsten 10, 15 Jahre werden wir ganz gravierende Arbeitsmarktveränderungen erleben. Und am Ende, wenn man das sozusagen in einem Satz sagen will, ist es halt dieser Paradigmenwechsel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten. So würde ich das beschreiben. Das sind jetzt nicht Sebastians Worte, aber so hab ich das zumindest verstanden in dem Gespräch. Würdet ihr das so ähnlich sehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung, und das sind ja keine neuen Zahlen, die stehen ja schon seit 25 Jahren fest, aber auch aufgrund der immer mehr voranschreitenden Transformation in allen möglichen Branchen, beruhend auf der Digitalisierung, einfach die Arbeitsmärkte sich verändern und am Ende die Arbeitgeber eigentlich viel, viel mehr investieren müssen, um einerseits rekruten und andererseits Mitarbeiter auch halten zu können. Ne? Recruiting ist das eine, Retention das andere. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Oder vielleicht seht ihr es ja auch ganz anders und sagt, na Moment, das ist zu kurz geblickt. Würde mich mal interessieren.
Also das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, Gero. Wir bei Hays und auch ich persönlich teile diese Einschätzung absolut. Wir sind schon seit Jahren auf dem Weg dahin, zu diesem Wechsel von einem zum Arbeitnehmermarkt. Aber das sind ja immer schleichende Veränderungen. Und anscheinend tendieren wir dazu, immer wieder auch als Entscheider oder auch als Begleiter von diesen Themen, dass wir sie nicht ausreichend ernst nehmen, bis sie sich immer stärker manifestieren, und zwar in Anführungszeichen direkt vor unserer Haustür oder direkt sozusagen, wenn sie sozusagen bei uns auf dem Schreibtisch landen. Und ich will gar nicht auf die aktuellen Veränderungen, auch wir sehen das ja bei politischen Dynamiken genauso, wo Themen es immer schwerer fällt, anscheinend diese Effekte, die auftreten, in die eigene Wirklichkeit und in das eigene Management, sage ich jetzt mal, hineinzuziehen. Und es kündigt sich schon seit Jahren an. Man sieht im Grunde, wenn man sich die Daten anschaut, dass vom Bundesamt für Statistik sieht man, dass im Jahr 2019 in der Tat ein ganz eklatanter Wechsel stattgefunden hat. Also da findet zum ersten Mal eine Veränderung der Erwerbspersonen statt, obwohl wir noch in 2019 den stärksten Arbeitsmarkt hatten, den wir jemals hatten, 45 Millionen Erwerbstätige, gab es so nie in der Bundesrepublik seit Gründung. Und gut, jetzt kam dann 2020 Corona, da gab es einen Wechsel, aber der Effekt war 2019 sozusagen manifestiert und wir kippen jetzt in die 20er Jahre hinein, auch mit dem Austritt der Babyboomer-Generation, rechnerisch circa 8 bis 12 Millionen Menschen, die da rausgehen und wo wir auch dagegen arbeiten müssen. Deswegen appelliere ich auch daran, immer Ältere immer stärker einzubeziehen, weil die dürfen wir nicht verlieren. Ja. Und es wird uns in den nächsten Jahren in einen absoluten, in den schon lange beschriebenen War for Talents führen. Und ich habe dafür einen eigenen Begriff, ich nenne das einen Arbeitsmarkt-Tornado, der da beginnt und der sich erst jetzt sozusagen mit, die Rotation hat schon begonnen, aber die Beschleunigung dieser Rotation, dieses Arbeitsmarkt-Tornados, wird sich jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren dynamisieren, zumindest in den 20er Jahren.
Ja, das deckt sich weitestgehend mit den Aussagen, auf die ich eben anspielte. Und das ist natürlich was, man kann ja in den Nachrichten das auch schon jahrelang sehen oder lesen, je nachdem, wie man Nachrichten halt konsumiert. Aber sozusagen sowas zu lesen und dann wirklich zu sagen, das betrifft mich selbst als Unternehmer, als Geschäftsführer oder natürlich auch Geschäftsführerin, das sind ja nochmal zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Also zu sagen, wirklich das zu verinnerlichen und dann zu kapieren, dass man sich selbst wahrscheinlich deutlich mehr anstrengen muss, deutlich mehr in Menschen investieren muss. Und das bringt uns dann auch so ein bisschen kreisförmig zurück zu dem New Work-Thema, was ich ja eben angesprochen hatte. Und was an manchen Orten mit manchen Personen immer noch so in diese Bällebad-Ecke geschubst wird. So kann man es natürlich sehen. Ich glaube, dass deutlich mehr dahinter steckt. Und das fand ich, zeigte auch euer Report. Der hat ja erstmal nur aufgedeckt, wie Sichtweisen sind. Und dass da erhebliches Konfliktpotenzial ist. Jetzt ist das spannend, denn du hast ja gerade ganz aktuell ein Buch rausgebracht mit dem, finde ich, ziemlich spannenden Titel New Work Bullshit, was wirklich zählt in der Arbeitswelt. Und darüber wollte ich mich natürlich auch mit dir unterhalten. Also zunächst mal, wie bist du auf den Titel gekommen? Wofür steht der eigentlich?
Ja, du hast ja gerade angesprochen, wenn man sich mit diesem Arbeitsmarkt-Themen beschäftigt, stößt man, und natürlich auch mit dem Fachkräftemangel, stößt man immer wieder dann auf dieses, ich nenne es jetzt ein Stück weit, dieses New Work-Narrativ. Ja, das ist jetzt New Work, oder damit müssen wir mit New Work begegnen und das sind dann vielleicht schönere Offices oder irgendwie noch mehr Flexibilität, gehen wir jetzt mal unabhängig von Corona, die Diskussion ist ja schon zuvor begonnen und dann gibt es da quasi einfache Antworten aus dieser New Work-Ecke auf, sind wir ehrlich, doch etwas vielleicht komplexere Fragestellungen, die dahinter sind und Entwicklungen, die wir vielleicht zuvor nicht ernst genug genommen haben und dann klebe ich da den New Work-Pflaster drauf und that's good. Ja? Und als ich 2019 eigentlich gesagt habe, ich will zum Arbeitsmarktthema Fachkräftemangel was machen, bin ich immer wieder auf New Work gestoßen und sage, ja, aber was ist da eigentlich drin in diesen, oder was ist dahinter, hinter dieser diffusen Begrifflichkeit? Mhm. Man hat festgestellt, so richtig, auch in der Diskussion mit vielen Experten und Gesprächspartnern, auch in Kundenunternehmen, so richtig klar wird es nicht. Und es ist ganz viel Mythos drumherum. Und aber auch wirklich irreführende Stories und wirklich in der Tat Bullshit, ja. So hat er gesagt, oh, das ist ein gefährliches Terrain. Und let's get down to facts oder was können wir wirklich machen? Was müssen wir als Praktiker, mit was müssen wir uns beschäftigen? Wie kriegen wir ein ich sag jetzt mal, holistisches Bild von dem, was im Arbeitsmarkt passiert und wo fallen wir vielleicht irgendwie rein auf irgendeine Storyline, die gut klingt, ja. Und ja, und
hast du vielleicht mal so ein Beispiel für so eine Storyline?
Naja, wenn ich mit, jetzt ist immer die Frage, wer bezeichnet sich als New Work-Experte? Aber wenn man mit einigen Leuten spricht oder auch schon sich die Historie anschaut, wo kommt New Work her? Friedhof Bergmann irgendwo in den 70er Jahren, dann ging es darum, dass wenn man so will, der Urvater hier von New Work, Bergmann, die Frage stellte, sollte die Automobilindustrie beraten in Detroit, weil immer mehr Maschinen dazu kamen, Roboter, braucht es die ganzen Arbeiter noch und die mussten beraten werden. Und da ging es darum, ist Lohn und Erwerbsarbeit, klassische Lohn und Erwerbsarbeit, ja, also das Angestellten-Dasein, überhaupt das Richtige für den Menschen, ja. Und Bergmann behauptete oder sagte, irgendwie ist es doch eher irgendwie für viele wie eine milde Krankheit. Sorry, 40 Jahre später, wir diskutieren also New Work über 40 Jahre hinweg, diskutieren wir darüber, ob Fragestellungen, die in der Tat Bergmann ja durchaus auch berechtigt gestellt hat, ist Lohn und Erwerbsarbeit sinnstiftend? Ist das für den Menschen richtig? Und dann sind wir im Jahr 2019 in dem stärksten Arbeitsmarkt, den wir in Deutschland jemals kannten. Ja, mit 45 Millionen Erwerbstätigen, von dem ein Großteil sozialversicherungspflichtige Angestellte sind. Dann sage ich, 40 Jahre nachdem diese Diskussion angefangen hat, diskutieren wir darüber. Und da sage ich eben, Vorsicht, manchmal sind die Fragen auch falsch. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass Lohn und Erwerbsarbeit, also das Angestellten-Dasein, für viele Menschen verdammt sinnstiftend sein kann, aber nicht muss. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich als Unternehmen nicht anfange, in eine, wie soll ich sagen, künstliche Purpose, also Sinnstiftungsdiskussion zu gehen. Und du kennst den Begriff, der wird ja rauf und runter. Ich weiß nicht, wie viele Gesprächen hörst du den Begriff? Ja, wir müssen an der Purpose arbeiten.
Naja, ich mache ja hauptberuflich Employer Branding, was ja naturgemäß sehr, sehr eng an diesen Begriff dranhängt. Ne?
Absolut. Jetzt triffst du aber vielleicht auch auf Unternehmen, die sich an diesen Begriffen aufhängen und versuchen, eine Story zu erzählen, ohne eigentlich wirklich zu verstehen, was die eigenen Mitarbeiter beschäftigt.
Das ist gefährlich, würde ich sagen. Ja,
genau. Und dann sage ich, ist meine These, was wirklich in der Arbeitswelt zählt, ist erstmal zu verstehen, was in der eigenen Organisation passiert und nicht, was vielleicht in einem Anschreiben, weil da ist es nämlich zum Teil auch stark, ich sage jetzt mal, in die Diskussionswelt gekommen, dass der Vorsitzende von BlackRock einen Brief an seine Unternehmen schreibt, das ist die größte Investmentgesellschaft auf diesem Planeten, einen Brief schreibt an die Unternehmen, an die sie sich beteiligen und sagen, ihr müsst euch mit Purpose beschäftigen. Und dann gehen CEOs, Geschäftsführer los und sagen, wir müssen jetzt hier mal an der Purpose arbeiten. Wo ich sage, naja, arbeite doch erstmal vielleicht an einer guten Führungsstruktur oder bezahlt richtig oder kümmert euch doch mal um primäre Dinge, dass die Mitarbeiter erstmal happy sind, grundsätzlich oder erstmal zufrieden sind, um dann an der Purpose zu arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir uns anschauen, es gibt Analysen dazu im Gesundheitssektor, die niedrigste, also hohe Krankenquote, auch gerade in Corona natürlich nochmal gestiegen, hohe Unzufriedenheit, auch gerade in Deutschland im Gesundheitssektor, das ist doch per se eine Branche, die einen hohen Purpose hat, Sinnstiftung. Warum sind dann die Menschen da teilweise unzufrieden, auch in der Pflege? In einem Bereich, wo man sehr, sehr viel Sinnstiftung hat, weil sie einfach überlastet sind, weil zu wenig Kollegen da sind, die ihnen helfen. Und das meine ich damit. Dann müssen wir erstmal grundlegende Dinge anpacken, diesen Menschen helfen, dass sie gut bezahlt sind, dass sie richtige Arbeitsbedingungen haben, gute Arbeitsbedingungen haben. Und dann kümmern wir uns um Purpose. Das ist so ein Stück weit die Diskussion. Ja.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Jetzt kann ich natürlich auch auf das ganze Employer Branding Thema übertragen. Ja. Wir werden oft als Agentur angefragt, um eigentlich etwas nicht Vorhandenes hinzuzaubern. Und ja. das ist halt
schwierig. Das kann vielleicht Copperfield, aber das ist, weiß nicht, ob das dein Job sein sollte, ja.
Nein, das ist halt schwierig. Ich habe das schon mal so gesagt, ich sage auch gerne nochmal, so ein Haufen Mist, den man anstreicht, der stinkt halt leider immer noch. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es erstmal darum geht, im Grunde genommen die Strukturen, die Basics vernünftig drauf zu haben. Und ich glaube ja, der Markt regelt das so ein wenig von alleine, oder er fängt jetzt an, es von allein zu regeln. Ne? Wenn ich darüber rede, ja, den Paradigmenwechsel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, steckt genau dahinter die Überlegung, dass man zukünftig als Arbeitgeber in der Regel halt nicht mehr durchkommt, wenn man mit bunten Bildchen ohne wahren Inhalt versucht, MitarbeiterInnen zu gewinnen und auch zu binden, weil die ja nicht blöd sind, die merken das ja, wenn die Kultur nicht passt, bei dir, ne, die Strukturen
nicht passen. Diese, dann wird Wunschdenken projiziert und dahinter sind aber, ich sag immer, jetzt lebe ich in Berlin und sage immer, das sind irgendwie so Babelsberg-Kulissen, schön angestrichen, dann machst du die Türen auf und dahinter sind leere Räume, da ist nichts. Ja? Und wir müssen gucken, als Personaler, als Praktiker, als Menschen, die sich im Arbeitsmarkt bewegen, dass wir Räume, dass diese Räume lebendig sind dahinter. Und was macht sie lebendig? Nämlich, dass wir eine gute Kultur in den Unternehmen haben, dass das, was besprochen wird, dass das, was diskutiert wird, auch wirklich erlebt wird. Ja? Und ganz häufig sind das dann diese Projektion und das, was das Unternehmen sein soll, nicht das, was der Mitarbeiter erlebt. Mhm. Und ich glaube, das zu synchronisieren, das ist das, was wirklich zählt. Ja, also, und nicht das, eventuell in irgendwelchen New Work, ich sage jetzt mal, von irgendwelchen New Work Gurus geprägt wird, ohne es jetzt abzuwerten und auch nicht jetzt Innovation Labs abzuwerten oder Leute, die sich wirklich mit dem New Work Thema oder was auch immer es ist, ne, beschäftigen, aber zu sagen, folgt nicht dem, was du gerade gesagt hast, irgendwelche Misthaufen dahin zu setzen. Das ist das, was ich mit dem Bullshit meine. Und das Schlimmste ist dann, wenn Unternehmen, die vielleicht noch nicht den Reifegrad haben, aus dem Mittelstand oder kleinere Unternehmen sagen, ach, das machen wir jetzt. Ja, dann richten wir unser Office irgendwie schön ein und stellen ein paar Lava-Lampen rein oder machen Activity-Based Workplace. Aber es funktioniert nicht in der Kultur. Die Mitarbeiter sind nicht abgeholt. Und dann geht der Schuss nach hinten los. Und ja, das ist das, wovor ich da in Anführungszeichen warnen will oder sagen will, bitte schaut euch das nochmal an, weil damit kriegt ihr nicht den Mitarbeiter gehalten und schon gar nicht den nächsten Mitarbeiter gewonnen in der Zukunft. Und dann können wir auch als Dienstleister, wenn ich jetzt aus der Hays-Perspektive denke, meist auch keinen guten Job machen, weil wir helfen vielleicht dem Unternehmen, die Mitarbeiter zu gewinnen, du genauso, aber sie rennen eigentlich, ich sage immer, die stimmen da mit den Füßen ab, damit sie gehen durch die Hintertür wieder raus. Und
das ist für alle Beteiligten schlecht. Das ist für den Dienstleister schlecht, weil er wahrscheinlich nicht nochmal engagiert wird. Das ist für den Mitarbeiter schlecht, weil er was Neues suchen muss. Fürs Unternehmen ist schlecht, weil es massenweise Geld, Zeit und Ressourcen aufgewendet hat für nichts. Also deswegen, das ist ja, manchmal sind das so simple Wahrheiten. Am Ende geht es um Substanz statt Buzzword-Bingo. Es geht um darum, ehrlich und authentisch zu agieren. Ne? Und dann auch vielleicht mit Ecken und Kanten. Ich denke ja immer, weil du das Beispiel mit dem Mittelstand gerade erwähntest, ich denke ja immer, das ist vollkommen okay, wenn man eine vielleicht eher autoritäre, patriarchalische Unternehmenskultur hat, aber auch dazu steht. Weil es gibt garantiert auch Menschen, die sich nach solchen Strukturen sehen. Es muss nicht jeder in Flipflops und Shorts im Büro rumlaufen. Ne? Umgekehrt aber, umgekehrt, wer das aber macht und auch das ernsthaft so lebt, das ist ja auch gut, ne? Also, und der wird dann auch.
Wenn es authentisch, also jetzt, ohne zu sagen, jetzt wieder dieses authentische hochzuheben, weil das sicherlich auch in die falsche Richtung leiten kann, aber ich bin voll und ganz bei dir. Jemand oder eine Organisation, die dazu steht oder sich selbst auch erklärt, wie sie ist, setzt ja voraus, dass sie weiß, wie sie ist.
Ja, ja? Genau.
Dass sich selbst beschreiben kann und sagen, ja, wir haben diesen, wie du gerade sagst, ist ja gar nicht so selbstverständlich zu sagen, wir haben eher eine autoritäre, vielleicht patriarchalische Führungssituation oder Unternehmenskultur, die ist eben vielleicht in der Entstehungsgeschichte auch herleitbar und dann kann man sie auch beschreiben. Habe ich auch in meinem Buchprojekt mich mit beschäftigt, in einem Kapitel mit dem Thema Holokratie und selbstführende Teams. Die Gefahr ist doch, dass Organisationen sagen, ach, davon habe ich gehört, irgendwie, da hat mal der Frederic Laloux ein Buch drüber geschrieben, ich habe gehört, da gibt es irgendwie Zappos in den USA haben das gemacht. Mhm. Ja, aber dann passt es für sie. Ja, und meine kritische Frage ist, überlegt euch das bitte, schaut euch das genau an, versucht es zu verstehen, was es bedeutet, weil das ist ein Riesen-Change. Nämlich, damit sind doch keine, nur weil ich jetzt glaube, irgendwie selbstführende Teams oder holokratische Modelle, also irgendwas, es gibt, wir schaffen quasi die klassische Führung ab, einzuführen, ist doch nicht die Organisation damit gerettet, weil damit sind doch nicht die Befindlichkeiten weg, nicht die Nebenabsichten, die jeder Mitarbeiter vielleicht irgendwo hat, auch für sich einen Vorteil zu erwirken. Damit sind auch nicht Irrtümer in strategischen Entscheidungen abgeschafft, nur weil sie vielleicht nicht mehr der CEO trifft. Und das kann genau, das ist dann Bullshit, wenn es angewendet wird auf die falsche Organisation.
Ja.
Und diesen Punkt sollte man sich vorher nochmal zu Gemüte führen, bevor man vielleicht in solche Programme eintritt.
Das macht wirklich Lust auf dein Buch. Ich hatte erst gedacht, und so ist der Titel ja wahrscheinlich auch extra ausgewählt worden, er ist per se eine Abrechnung mit New Work, aber wie ich es jetzt verstehe, geht es eher darum, also wirklich an die Fundamente, an die Basis ranzugehen und zu sagen, denkt nochmal kurz nach, bevor ihr irgendwelchen Modetrends hinterherrennt.
Ja. Ja, der erste Teil ist ein Stück, arbeitet sich ein bisschen natürlich an diesen New Work-Mythen ab auch augenzwinkernd löse ich da sozusagen, läute ich die Bullshit, die New Work-Bullshit-Alarmglocke bei gewissen Punkten, um dann aber, das ist auch ein Angebot zur Diskussion, dann auf die Themen überleite, die ich für relevant halte für Organisationen. Das sind weiterhin Klassiker, wenn man so will, eigentlich total banal. Und da, allein darüber sind wahrscheinlich hunderte Bücher erschienen, nämlich Führung, Kultur und Kommunikation, aber durchaus auch als ein synchronisiertes Konzept, da sich stärker mit auseinanderzusetzen und in diese Themen reinzugehen, wie wir sie eben ja auch schon angerissen haben, Unternehmenskultur und Klarheit zu schaffen, für was man stehen will und wo man vielleicht auch hin will, ja, in Zukunft.
Hört sich spannend an. Sag mal, könntest du dir vorstellen, vielleicht so 2, 3 Bücher in den Lostopf zu werfen und zu verlosen hier?
Selbstverständlich. Also das mache ich sehr gerne und freue mich, wenn ja einer deiner treuen Podcast-Hörer, Hörerinnen Interesse hat, dann gerne auch mit einer persönlichen Widmung.
Perfekt. Das ist doch super. Danke, Carlos.
Ich gerne an.
Also wer so ein Buch gewinnen will, der schickt mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff New Work Bullshit an gewinne@saatkorn.com und ich werde Carlos dann hinterher die glücklichen GewinnerInnen-Namen weiterleiten, sodass eine Widmung auch noch damit reinkommt. Finde ich klasse. Es ist unglaublich, aber wahr. Carlos, wir sind schon über eine halbe Stunde am Schnacken. Ich habe immer so eine Grenze mir auferlegt,
Wahnsinn.
30 Minuten. Gerne mal Teil 2. Du hast, das ist ja wenig verwunderlich, bei deiner Erfahrung unglaublich viel Spannendes zu erzählen. Hat mir total Spaß gemacht. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Gero. Das hat mir sehr viel Freude gebracht.
Mir auch. Bis bald. Tschüss.
Danke dir. Tschüss.